Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer von Radio Maria. Heute dürfen wir ein Interview mit dem Hans-Peter Nüsch führen. Wir möchten mit ihm seine Berufungsgeschichte und seine Tätigkeit als Leiter der Bewegung Campus vor Christus anschauen. Durch das Interview führe ich Sie, Andrea Marti, und jetzt freue ich mich sehr auf das Interview und möchte Hans-Peter Nüsch bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Guten Tag, Frau Marti.
Herr Nüsch, was war Ihre letzte Bergtour, die Sie gemacht haben?
Die letzte Bergtour, die ich zusammen mit meiner Familie übrigens gemacht habe, mit meiner Frau Vreni und den vier Kindern und zwei Schwiegertöchtern, ist in Zermatt gewesen. Da sind wir zuerst in die Hörnli heute raufgelaufen vom Schwarzsee, haben dort übernachtet und nachher sind wir in die Schönbielhütten rübergelaufen, immer am Fuß vom Matterhorn. Kurz vor der Hütte hat es sehr schöne Edelweissplätze und auch andere Bergblumen. Nach der Hütte gibt es sehr viele Murmeli, die man gesehen kann. Wunderbare Sicht in die Bergwelt. Und am dritten Tag sind wir dann auf der Hobalm rauf, so ein Höhenweg, wo man auf Zermatt runter gesehen hat, immer gegenüber dem Matterhorn, wo man aber fast die meisten 4000er sieht, die um das Matterhorn herum sind. Das ist eine wunderbare Wanderung. Wir sind runter in die Trifthütte und die Jungen sind dann noch auf das Mettelhorn rauf. Das ist ein Trekkingberg, 3400 Meter. Meine Frau und ich sind unten geblieben und am nächsten Tag sind wir alle wieder runter auf Zermatt, eine Viertageswanderung. Es gibt keine schönere.
Da kommt viel Energie entgegen, wenn Sie da von der Bergwelt erzählen. Das ist sehr schön. Herr Nüsch, wenn wir so ein bisschen Berufungsgeschichte von Ihnen, von Ihrem Leben gehen, können Sie etwas dazu erzählen?
Also, mein Background ist mein Grossvater, denn mein Vater hat eine Stickereifabrik geleitet, aufgebaut. Wir sind vor allem meine Tanten sind sehr stolz gewesen, dass wir den Stoff zum Königskleid von der englischen Queen haben wir gestickt, also nur den Stoff. Sonst ist es normal, wir sind ein mittelgroßer Betrieb gewesen, bin der einzige Sohn und habe darum an der HSG Wirtschaft studiert und von dort her ist eigentlich Zukunft vorgesehen gewesen, eigentlich, aber eben nur eigentlich.
Was heisst das eigentlich?
Ja, es ist dann etwas Interessantes passiert. Ich wollte ein bisschen Erfahrung sammeln in der Wirtschaft und habe dann eine Offerte bekommen von einer amerikanischen Firma. Und im letzten Gespräch, Auswahlgespräch, sagt der Marketingleiter Europa, wenn Sie etwas möchten erreichen im Geschäftsleben, ist das die beste Stelle. Wenn Sie aber daneben auch noch etwas möchten erreichen, können wir Ihnen die Stelle nicht empfehlen. Zum Wissen, dass ich vorher in einem Gespräch, wo wir noch mehr Leute waren, gesagt habe, sie sind überzeugt, engagierter Christ. Wobei dann der Chef gesagt hat, also der Grandchef, der oberste Chef, sei auch ein Christ, das mache ich gar nicht. Aber scheinbar hat er sich daran erinnert und hat dann will auf sicher sein, wo meine Prioritäten sind. Und als er das sagt, habe ich gedacht, nein, ich will meine Seele nicht der Wirtschaft verkaufen. Und habe mich entschieden, obwohl ich dann ausgewählt worden bin, von diesen 30 Hochschulabsolventen, für die Stelle nicht anzunehmen. Und ich habe es nicht bereut. Aber es war schon ein Entscheid gewesen, weil sie hat mir sehr entsprochen, die Stelle, in jeder Hinsicht. Aber ich habe gewusst, ich möchte mein Leben nicht nur investieren für wirtschaftliche Ziele.
Sind Sie auch christlich erzogen worden?
Jawohl, mein Grossvater ist so ein richtiger Sticker. Er hat mit 30 hat er sich bekehrt zu Jesus Christus und hat in sein Tagebuch geschrieben, mit Gott vorwärts und aufwärts. Ein wehrschaftlicher Christ, der wirklich das versucht hat zu leben. Ein strenger Chef, hat mein Vater gesagt, aber ein gerechter Chef. Mein Grossvater war das grosse Vorbild gewesen. Und ich kann mich erinnern, als ich mal in der Ferie war bei ihm in seinem Berghäuschen, wo er schon pensioniert war, da ist der Leiter von der Nationalbank, der ehemalige, der noch das Fünfernötli unterschrieben hat, ist gegenüber gesessen und hat eine Herzattacke gehabt. Und ist mir wirklich gerade gegenüber gesessen. Wir hatten alle Angst gehabt, was machen wir da mit dieser Berühmtheit? Und dann sagt er, kümmert euch nicht um mich, ich weiss, wo ich eingehe, wenn ich stirb. Und das hat mich sehr erschüttert, dass eine bekannte Person in den Grenzsituationen gezeigt hat, was der Glaube bedeutet hat für ihn. Und dann bin ich wirklich auf die Suche nach dem Glauben gegangen. Und mit dem Vorbild vom Grossvater, auch von solchen Leuten, die er kennt hat, bin ich auf die Suche gegangen, ja.
Und wie sind Sie auf die Suche gegangen?
Zuerst habe ich verschiedene Religionen auch studiert. Ich habe auch theologische Bücher, die die Mutter vor allem gekauft hat, aber mehr von der modernen Theologie, habe ich durchgeblättert und habe gemerkt irgendwo, das ist es einfach nicht. Es hat mir aber trotzdem gut getan, die verschiedenen Strömungen kennenzulernen. Und ich habe dann eigentlich zur Entscheidung ist es gekommen in England, wo ich für Seminare an der HSG habe ich müssen mein Englischkenntnis verbessern. Und dann habe ich ein Zwischenzeugnis bekommen, ein sehr schlechtes Charakterzeugnis. Das hat mich sehr aus der Bahn gerührt. Ich habe gemerkt, mein Christsein taugt nicht. Ich habe zwar wollen Christ sein, ich bin Präsident von der Hochschulgemeinde und so weiter, aber das ist nicht exportwürdig, würde ein Wirtschafter sagen. Und dann habe ich gewusst, mir fehlt offensichtlich die Fülle von der Kraft vom Heiligen Geist, wie die Bibel sagt. Oder? Was heisst, Jesus sagt, es ist gut, wenn ich zum Vater gehe, ich schicke euch den Paraklet, den Heiligen Geist, der euch Kraft gibt, der euch auch Kraft gibt, zum Zeugnis geben für ihn, Zeugen sein. Und dann habe ich gebetet um die Kraft, um die Ausrüstung vom Heiligen Geist. Und es ist nichts passiert. Und dann irgendwann einmal merke ich, ich bin wie eine halbvolle Cola-Flasche. Gottes Geist kann mich gar nicht erfüllen, weil ich so viele eigene Pläne noch. Das ist gar nicht möglich. Und dann habe ich an dem Nachmittag gesagt, gut, ich bin bereit, meine Karrierepläne, meine auch sportlichen Pläne, die ich hatte, zurückzugeben und deinen Willen zu machen, Vater im Himmel. Und, aber du musst mir dafür die Ausrüstung geben, dass ich auch ein bisschen Gattung mache als Christ. Also du musst mir füllen mit dem Heiligen Geist. Und es ist immer noch nichts passiert. Und dann ist mir bewusst worden, dass ich einen Punkt Gott nicht vertraut habe. Nämlich habe ich immer im Gedanken gesagt, du kannst alles machen mit mir, aber als Missionar auf Japan schicken, das geht nicht. Und ich hatte Angst, wenn ich jetzt mein Leben Gott anvertraue und Jesus Christus als Erlöser und Herr in mein Leben einlade, dass er mich auf Japan schickt, als Missionar. Und an dem Nachmittag habe ich gesagt, okay, ich bin sogar bereit, auf Japan zu gehen als Missionar, wenn du das als einen guten Plan empfindest. Ich finde es immer noch keinen guten Plan, aber ich bin bereit, das zu machen. Du kannst verfügen über mein Leben, mach aus meinem Leben das Beste für deine Ehre. Und daraufhin habe ich dann dürfen, in der Nacht, wohlverstanden, im Schlaf, Kraft vom Heiligen Geist erfahren. Es war wie ein Strom, kann ich es nicht anders sagen. Eine riesen Freude, Drang zum Betten. Am nächsten Tag eine depressive Studentin sagt, ich habe keinen Vorbehalt mehr gegenüber deinem Glauben. Hat auch wollen Ja sagen zu Jesus Christus. Am übernächsten Tag eine Studentin auf der Straße sagt, ich möchte Gott auch erfahren. Die Lehrerin, die sagt, ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, I was afraid of my soul, ich habe Angst vor meiner Seele, hat er das auch schon erfahren? Hat er gesagt, you have to surrender your life to Jesus Christ, das habe ich auch gelernt. Und dann sagt sie, nein, you have to commit your life to Jesus Christ. Das ist ein kleines Detail, das eine heisst unterwerfen, und das andere heisst anvertrauen. Und er hat gesagt, yes, you have. Ich habe erlebt, wie zwei Leute gesagt, wir möchten mehr von deinem Gott erfahren, kannst du nicht regelmäßig erzählen. So haben wir in einem Bibelgesprächskreis angefangen, im Restaurant. Und das waren Japaner und Japanerin gewesen, interessanterweise. Das ist gewachsen, das ist ein Italiener, Playboy gekommen, und hat sich lächerlich gemacht über unsere Bibelgruppe. Die angefangen können beten, haben betet für ihn. Das nächste Mal kommt er rein und sagt, es interessiert mich nicht, wenn er gerade am Lesen sind, ich möchte die Ordnung kommen mit Gott. Ich habe erlebt, wie im Restaurant jemand rausgerannt ist, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, und gleichzeitig die anderen sagen, spüren wir die Gegenwart von deinem Gott. Ich habe einen Isländer ist auf mich zugekommen, der so okkulte, so esoterische Sachen gemacht hat, auch Hexerei betrieben hat, nach ihren eigenen Angaben. Und die sagt, der in der ist stärker als der in mir. Plötzlich habe ich Sachen erlebt, wie sie in der Bibel stehen. Und dann habe ich realisiert, da kann ich gar nichts dafür. Offensichtlich hat Gott Leitung übernommen. Und das hat mein Leben wirklich rundauf verändert. Am nächsten Tag nach dem Gebet, also nach der Erfahrung von der Fülle mit dem Heiligen Geist, habe ich meiner damaligen Freundin, jetzige Frau Vreni, geschrieben und gesagt, ich möchte die Heirat. Einen Heiratsantrag habe ich gemacht. Und sie hat mir nachher gesagt, die zwei Jahre, die wir einander kennen, ich habe nie ein Sterbenswörtchen davon geredet, dass ich sie möchte heiraten. Und da hat man Mut gegeben, offensichtlich Mut gehabt. Ja, so ein Entscheidsfälle heute, wo so viele Junge den Mut nicht mehr haben, oder? So eine Verpflichtung einzugehen, langfristige, habe ich den Mut bekommen. Ich bin jetzt seit 40 Jahren, fast 40 Jahren verheiratet. Und wir haben zusammen 4 Kinder und 2 Enkelinnen. Und ich bin dann zurückgekommen an die HSG, St. Gallen, Hochschule St. Gallen. Und wir haben dort auch angefangen zu beten. Und nach lang ist eigentlich niemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und nach einem Jahr haben wir angefangen zu danken dafür, auf Rat von einem Betreuer. Man sollte doch mal anfangen zu danken. Gott hat das schon lange gehört, unser Gebet. Wir sind immer in die Hochschulkapelle über den Mittag vor dem Essen. Immer über den Mittag haben wir gebetet und dann sind wir gegessen. Und dann haben wir angefangen zu danken und plötzlich haben wir einen tiefen Glauben gehabt, Gott griff ein. Und dann sind die Leute zum Glauben gekommen und immer mehr und immer mehr. Und wir mussten eine Lagerhalle am Schluss haben. Mit 80 jungen Leuten aus der ganzen Stadt sind Leute gekommen, aus allen Kirchen oder auch Schulen und so, haben wir da angefangen und es hat eine Jugendbewegung gegeben. Ich treffe heute noch immer wieder Leute, die dort eigentlich gesagt haben, dort habe ich den Anfang meinem Glauben, das Leben gemacht.
Herr Nürs, Sie haben erwähnt, dass Sie sich gefühlt haben wie eine halbvolle Gockiflasche und dass der Heilige Geist Sie diesen Zustand überhaupt gar nicht erfüllen kann. Jetzt ist es eigentlich ganz eine ganz tiefe Erfahrung, die Sie gemacht haben. Haben Sie irgendwelche Leute gehabt, die Sie in dieser Phase begleitet haben?
Man muss wissen, dass in der Hochschulgemeinde, bevor ich auf England bin, habe ich das Buch vorgestellt, «Der Heilige Geist» von einem gewissen Archer Torrey. Der Torrey, das ist ein Theologe, ein englischer Theologe. Anfangs im 20. Jahrhundert hat er massiv gewirkt, vor allem in London, aber in der ganzen Welt. Und ich habe das Buch, hat mich beeindruckt, aber irgendwie ist es komisch vorgekommen. Ich habe am Schluss dann gesagt, ich finde es interessant, aber irgendwie habe ich den Zugang nicht. Ich habe es selber nicht erlebt, was da drinnen steht. Ich bin froh, habe ich das gesagt. Aber wo ich dann gemerkt habe, mir fehlt die Kraft. Ich kann nicht leben, was ich eigentlich will. Ich bin nicht ein gutes Beispiel von Christen. Da habe ich mich erinnert an das Buch. Ich habe es zwar nicht bei mir gehabt, aber ich habe noch genau gewusst, was drinnen steht. Und der Hauptpunkt war, dass dort heisst, der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorsam sind. Apostel 5,32, glaube ich. Und das ist mir wieder bewusst worden. Gott will zwar den Heiligen Geist geben. Er sagt, Jesus sagt, ich gebe euch keine Schlange, ich gebe euch keinen Stein, ich gebe euch den Heiligen Geist. Im 11. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Aber er muss ja können, den Heiligen Geist geben. Also müssen wir zuerst leer werden, damit er uns füllen kann. Und das ist mir nicht bewusst worden. Ich habe so viele eigene Pläne gehabt. Ich wollte ein Profi-Tennisspieler werden oder zumindest ein Barpianist. Das war auch mal ein Traum. Obwohl ich nie so gut gewesen wäre. Beide Ebenen hätte es nie so etwas gebracht, wirklich. Jetzt mache ich das so hobbymässig, ein bisschen Klavierspielen und so. Vielleicht mal an einer Hochzeit. Aber ich hätte es zu nichts gebracht. Aber es war mehr mein Ziel gewesen. Ich wollte eine Karriere machen in der Wirtschaft, logisch. Und ich habe gemerkt, dass die Ziele die taugen nicht. Vor allem wollte ich es in eigener Regie machen. Ich habe nie Gott gefragt. Und dann, in dem Moment habe ich gemerkt, ist da Gott im Weg. Er hat zwar einen Plan für mein Leben, aber ich sage selber, was der Plan ist. Oder gibt eine gewisse Richtlinie. Gott, da kannst du machen, aber da nicht. Und das ist kein Vertrauen. Wenn wir glauben, heisst Vertrauen. Und wenn wir Gott glauben, dann müssen wir auch Vertrauen schenken, dass er ein guter Vater ist, der einen super Plan hat mit jedem einzelnen Mensch. Und dort habe ich realisiert, ich vertraue ihm nicht, dass er einen super Plan hat mit mir, Hans-Peter Nüsch, der besser ist als meine eigenen Pläne. Und das ist eigentlich für mich die Bekehrung gewesen. In meinem Kopf, dass ich gesagt habe, jawohl, mein theoretischer Glaube, dass du einen guten Plan hast und ein guter Vater bist, ist jetzt unganz praktisch. Indem, dass du kannst verfügen und sagen, was du für einen Plan hast für mein Leben und meine Familie. Ich bin bereit, die Leitung zu übernehmen, zu übergeben. Und das zu tun, was du mir zeigst, dort herzugehen, wo du mich berufst, herzugehen, das sagen, wo du... Natürlich haben wir auch Freiheit. Ich empfinde, wir haben eine ganz lange Leine, wo ich sehr viel Gestaltungsfreiheit habe. Also überhaupt nicht irgendwie, ja, dass man Gott jeden Morgen sagt, mach selbst und ess selbst und so, überhaupt nicht. Aber die grosse Linie leitet er einem vor. Und das, wenn ich zurückschaue, bin ich dankbar. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Dienst in Japan. Und ich denke, der Dienst in Japan, ein Internetdienst, um die Menschen, die sehr internetabhängig sind, auch zu Gott hinzuweisen, der wäre auch sonst entstanden durch andere Missionswerke oder so. Aber ich finde es vorrecht, dass wir haben dürfen beteiligen sich beim Aufbau.
In jüngster Zeit sind Leiter von Campus für Christus, ja. Und das ist eine relativ grosse Organisation. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch Strategien erarbeiten, irgendwelche Projektziele habt, etc. etc. So, wenn man ein Unternehmen ja. leiten oder führen. Und sie sagen, ich muss mich einfach hingeben in dem Sinn ganz im Heiligen Geist. Mhm. Wie können sie das vereinbaren? Es ist doch jeden Tag eine riesige Herausforderung, dass sie sich voll und ganz in eingeben.
Also ich tue, ja, es ist ja so, am Morgen stehe ich oft auf und sage, danke, dass du mich begleitest, erfüllst und Kraft gibst für die Alten. Wir haben heute mit 30 Mitarbeitern eine Gebetsstunde am Anfang des Tages, wo wir auch nochmal bewusst den Tag an Gott anvertraut, der da, der vor uns ist. Und nachher vertraue ich einfach, dass er auch meine Gedanken, meine Entscheidungen leitet. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal frage, was soll ich jetzt, oder im Interview, Gott, was meinst du, was soll ich antworten? Aber im Herz ist es wichtig, dass der Wunsch da ist, dass da, wo ich weitergebe, der Wort entspricht und hilfreich ist. Und ich glaube, da geht es, dass wir mal ganz bewusst immer wieder unsere Pläne Gott anvertrauen. Und nachher dürfen wir wissen, dass er unsere Gedanken, unser Planen, unsere Strategie machen, auch leitet. Wir haben ihm ja das anvertraut. Dürfen wir auch bewusst sein, jawohl, wir dürfen seine Leitung auch beanspruchen. Und seine Weisheit, er gibt Weisheit, die Weisheit mangelt. Er gibt all das, was wir brauchen.
Jetzt wollen wir noch ein bisschen zurückgehen auf Ihre Karriere. Sie haben gesagt, nach der HSG, dass Sie in so ein Auswahlverfahren bei einer amerikanischen Unternehmung gekommen sind. Von diesen 30 sind Sie dann quasi der Favorit gewesen. Mhm. Und Sie haben sich aber nachher gegen das Angebot entschieden gehabt. Wie ist Ihr Weg weitergegangen?
Also es war so, interessanterweise, ich bin auch noch andere Firmen bin im Gespräch gewesen. Vor allem eine Firma in der Textilindustrie. Es ist dann aber nichts geworden daraus, das ist interessant. Und dann habe ich einen Tag nach dem Schlussexamen, einen Tag frei genommen. Eigentlich wollte ich beten. Und ja, wirklich mit meiner Frau zusammen beten, wir waren verheiratet schon. Und dann aber am Morgen habe ich da die Marketingbücher gekauft, entgegen meinem Vorsatz, die nicht Prüfungsstoff waren. Die habe ich dann nie gelesen. Nicht einmal mein Sohn hat es mehr gebraucht, obwohl er Assistenzprofessor an der Uni ist. Für Betriebswirtschaft, das ist outdated in der Zwischenzeit. Also das Geld ist rausgeschmissen, weil ich einfach nicht das gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Aber am Nachmittag ist ein Telefon gekommen, ob ich nicht freier Mitarbeiter wäre von einer eben gegründeten, überkonfessionellen, ökumenischen Organisation, die sich Campus von Christus genannt hat. Die haben 3 Mitarbeiter gehabt, und die haben mich gekannt und gesagt, ich bin nicht helfen. Und so hat es mir in die Ärmel hineingenommen schlussendlich. Ja, und das 7 Jahre später haben die Leitung übernommen von der Missionsgesellschaft.
Herr Nüsch, können Sie etwas über Campus für Christus erzählen?
Ja, es ist eine Organisation, die in den USA gestartet ist. Im 51 durch einen Geschäftsmann, der interessante Erfahrungen kurz vor seinem Theologie-Examen vom letzten gemacht hat, dass ihm wirklich Jesus begegnet ist. Über Jahre, der heisst Bill Breit und wohnt, seine Frau, Bill und wohnt Breit, habe ich dürfen oft treffen, sind auch schon bei uns daheim gewesen. Und jedes Mal, wenn er davon erzählt hat, hat er angefangen zu brüllen. Es war eine tiefe Erfahrung gewesen, als ihm Jesus begegnet ist während dem Griechischstudium. Und ihm gesagt hat, ich will dich beauftragen, die Studenten der Welt das Evangelium weiterzugeben. Fang mit den Studenten an und dann nachher gib das weiter auch den Kirchengemeinden, die ich dir zeige. So hat das angefangen in Los Angeles im 51. Unter den Studenten, das ist immer noch ein Arbeitsweg, auch heute noch, und ist dann weitergegangen in andere Bereiche, Sportler, Gefängnis und so weiter. Alpha-Kurs ist jetzt etwas, was wir in der Schweiz, das ist jetzt nicht in unserem Werk entstanden, aber wir in der Schweiz koordinieren, aber Explo ist etwas, was aus dem Werk rausgekommen ist, zum Beispiel die Explo-Konferenzen, wo ja schon mehrere auch in der Messe Basel und in Palo de Bole Lausanne stattgefunden haben, und Fastengebet vor Ostern, das wir jedes Jahr machen. Das ist auch etwas, das von dort kommt. Und dann haben wir halt viel Eigenes gemacht. Wir sind sehr unabhängig. Wir haben viele eigene Initiativen dann entwickelt oder von anderen gelernt und wieder ein bisschen adaptiert oder wieder weitergegeben. Und in der Schweiz sind wir so verschiedene Arbeitswege dazugekommen, Frau Frühstück zu treffen. Wir haben mitgeschafft, ein grösseres Projekt, wo von evangelischen, auch katholischen Christen getragen werden, Christustag und andere Sachen. Crescendo, Musikerarbeit, SLC in Action, Sportlerarbeit und Männerarbeit und so Bereich. Ja, und so ist das gewachsen. Dann auch in anderen Ländern gewachsen, von der Schweiz aus, in Russland vor allem, aber auch in China, in Kuba, in Nordkorea, in Bhutan, Nepal, in Französisch-Afrika, wegen unserer Sprache. Französisch, oder haben wir vor allem auf Französisch-Afrika uns konzentriert. Und so versuchen wir überall ein bisschen zu helfen und schauen, wo ist eine Tür offen und versuchen partnerschaftlich vor allem die lokalen Christen und Gemeinden zu unterstützen. Und so haben wir ungefähr etwa 700 also Pfarrer, die wir unterstützen in den verschiedenen Ländern, dass sie ihre Arbeit ein bisschen besser tun können. Wir werden aber selber mehr gesegnet, als wir selber sagen, wahrscheinlich weitergehen. Ja.
Und wie viele Mitarbeiter haben wir in der Organisation?
Also in der Schweiz haben wir gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hauptamtlich sind. Und die Gesamtbewegung ist einiges grösser, die sind mehrere Tausend. Ja.
Sie haben erwähnt X-Blo. Jetzt können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was das ist.
Also X-Blo ist also eine Schulungskonferenz, eine Motivations- Visionskonferenz, jeweils Ende Jahr. Am Anfang haben wir etwa 2000 Leute in der Messe Basel im 85. Und das ist dann einfach gewachsen. Dann haben wir 4000, dann haben wir 7000, dann haben wir 9000. Und dann haben wir es auch übertragen in andere Länder. Dann sind wir auch auf Lausanne. Und wir haben ganz tolle Referenten immer auch gehabt, die wir eingeladen haben, die Mut gemacht haben, den Glauben jetzt wirklich zu packen, wo wir eine Schulung bekommen haben, wie wir den Glauben weitergeben können, wie wir die Kraft vom Heiligen Geist erfahren können. Ich denke da an Hofprediger vom Papst, Raniero Cantalamessa, wo ich das Vorrecht hatte, dürfen einzuführen an einer Expo, wo mich sehr Eindruck gemacht hat, wo wirklich eine ganz persönliche Gottesbeziehung, Jesusbeziehung lebt und mir auch ein Gewissen geredet hat, dass ich auch genug Zeit nehme für das Gebet und für das Studium vom Wort Gottes. Und er hat uns allen sehr dient. Ich denke an Weihbischof Martin Gechter, der uns schon dient hat, schon bei Aktion Neues Leben. Das war mein erstes grösseres Projekt seit den 80er Jahren, wo ja auch neben den evangelischen Kirchen auch in zahlreiche katholische Pfarreien mitgemacht haben. Unter anderem eben der Martin Gechter hat sehr aktiv mitgewirkt in Basel. Und so haben wir immer wieder auch dürfen, grenzübergreifend einfach profitieren voneinander. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe ein ökumenisches Herz bekommen. Ich habe auch, wir haben eine katholische Arbeitsbewegung da gestartet, speziell für die Pfarreien. Die heisst Arbeitsstelle für die Pfarreibibelarbeit. Aus der Aktion aus Leben herausgewachsen, auch Immanuel-Bibelarbeit. Ist auch entstanden vom Leo Tanner aus der Aktion aus Leben raus und aus der Arbeitsstelle für die Pfarreibibelarbeit ist dann die Arbeitsstelle für die Pfarreierneuerung entstanden in Sursee, wo der Urban Gammin sind, leitet Diakon und dort habe ich auch dürfen ein paar Mitarbeiter oder zwei haben dürfen und ich durfte ein bisschen zum Weg, zum Glauben ein bisschen mithelfen. Ich freue mich, dass es auch die den Weg gefunden haben, jetzt, wo einer ist jetzt als Katechet tätig an der Uni, an der Hochschule in Luzern, der Robert Regli. Und mir spielt es gar keine Rolle, ob jemand im katholischen Umfeld tätig ist, im evangelischen, im freikirchlichen Umfeld. Wichtig ist, dass wir den Glauben leben und dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und dass wir nicht uns selber predigen, sondern dass Gott uns als Werkzeug braucht, damit, weil wir können niemanden zum Glauben führen, sondern Gott, das Geist durch uns, zeigt, wer Jesus ist und führt in die Worte und zeigt, dass wir Gottes Vergebung nötig haben. Das können wir nicht. Also sind wir eigentlich im besten Fall Kanäle. Und das ist mein Wunsch. Kanal zu sein für Gottes Liebe, für die Worte im Evangelium, jeden Tag hoffentlich ein bisschen besser.
Herr Nüss, Sie sind nicht nur Kanal für Gott, sondern auch für die ganze Welt. Sie haben inzwischen auch ein Buch geschrieben gehabt, und zwar über das Ehepaar Ruth und Billy Graham. Können Sie etwas darüber erzählen?
Es ist eigentlich komisch. Der Billy Graham ist der bekannteste evangelische Prediger und Evangelist im 20. Jahrhundert. Ich würde sagen, Johannes Paul der zweite und der Billy Graham, die zwei haben am meisten das Evangelium weitergegeben. Das waren auch gute Freunde gewesen, übrigens. Und in meinem Buch wird das auch erwähnt, auch mit einem Foto von denen zwei. Sie haben sich etwa regelmässig getroffen. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, ich müsse ein Buch schreiben, eben nicht über den Billy, sondern über die Ruth, seine Frau und den Billy. Und das erste Buch, auch auf die Ruth vorkommt, massgebend, also sie kommt schon vor, aber so in einem Kapitel. Und da 50% geht es über die Ruth, Graham auch. Und ja, durch manche Führung habe ich überhaupt den ersten Zugang bekommen zum Billy Graham. Er ist schon über 90 erlebt noch. Seine Frau lebt nicht mehr in der Zwischenzeit. Und wir haben die älteste Tochter dürfen kennenlernen, Gigi Graham. Wir sind befreundet mit ihr. Sie war schon viermal bei uns gewesen, jetzt, und hat bei uns gewohnt. Und sie hat uns dann Türen geöffnet zum Billy Graham und zu allen Unterlagen und Fotos. Und das ist ein Wunder. Alle haben gesagt, du bist viel zu spät. Nicht einmal der Obama wollte den Billy Graham treffen. Und der Billy Graham war schlecht zu weh gewesen, aber wir haben ihn getroffen, weil wir persönliche Beziehungen hatten. Und der Präsident, jetzt Präsident Obama, damals noch Kandidat, hat er nicht treffen. Zwischenzeit hat er ihn auch mal besucht, bei ihm daheim. Und sie hatten eine gute Begegnung gehabt. Als Präsident ist er gegangen zum Billy Graham. Er war eine Stimme für alle Präsidenten gewesen, seit dem Eisenhower. Er hat alle betreut, beraten, die einen ein bisschen intensiver als die anderen, inklusive John F. Kennedy. Obwohl Kennedy auch ein Katholik war und Billy Graham ein evangelischer Prediger, das hat ihm nie eine Rolle gespielt. Und er ist für mich so ein Brückenbauer zwischen den Kirchen. Er wird auch jemanden angegriffen, der Billy Graham, dass er so ein ökumenisches Herz hat, aber er war nie auf Kosten von den zentralen Worten gewesen. Und oft haben auch Katholiken gesagt, man braucht mehr so Billy Grahams, wo wieder Menschen in eine persönliche Beziehung zu Gott führen. Sie haben auch gesagt, Sakrament, das ist nicht ganz abdeckt und das eine und andere müssen mehr nachliefern, aber es geht eigentlich um den Kern vom Evangelium. Und das ist die Gnade durch Jesus Christus, weil Jesus Christus zahlt hat für unsere Schuld und uns das anbietet, dass wenn wir umkehren und um Vergebung bieten, dass wir dürfen Vergebung überkommen und ein neues Leben überkommen. Und das war die Botschaft gewesen. Die Botschaft von Billy Graham. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eigentlich auch der Bibelvers, den er am meisten zitiert hat. Billy Graham hat immer sehr einfach das Evangelium weitergegeben. Auch der Student in Oxford, in Cambridge, genau das Gleiche. Oder in Afrika oder in Asien, wie amerikanische Staaten, ja, wie im CNN, er ist der 22 Mal, glaube ich, interviewt worden, live von Larry King. Er ist immer einfach, ist er zu seinem Christus gestanden. Genau gleich wie der Papst Johannes Paul II., wo auch einfach überall, ob er jetzt geschätzt wurde oder so, hat er einfach seine Botschaft vermittelt. Und es ist nicht so weit auseinander, sind die beiden Botschaften. Und darum haben sie sich eben auch gut verstanden. Und ich selber habe profitiert noch ein paar andere Sachen, also den Fokus, den er hatte, dass er die Bibel als Wort Gottes ernst genommen hat, aber vor allem seine intime Beziehung zu seinem Gott, dass er das Gebet immer an die erste Stelle gesetzt hat, wenn er wieder eine Evangelisation, wie man sagt, durchgeführt hat, ist er heim, ein Hotel, ist abgeknüllt und hat Gott dir gegeben. Er ist, auch als ich ihn getroffen habe, zweimal mit meiner Frau, eine absolut bescheidene, demütige Person, die gesagt hat, es geht nicht um den Billy Graham, es geht allein um Jesus Christus. Wenn irgendwelche Frucht entstanden ist, dann ist es Gottes Verdienst, nicht mein Verdienst. Ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Gnade. Heute noch, wie jeden anderen Mensch auch, den ich das Evangelium predige, mich sehr beeindruckt. Zusätzlich ist er ein unglaublich freundlicher Mensch. Also wir haben auch erlebt, noch in seinem Alter, hat sich gesorgt um meine Gesundheit, weil ich auch noch einen Zeckenbiss hatte mit Rötung, hat uns dann zum Arzt gewiesen, wo dann gratis uns behandelt hat geschwärmt von dem Arzt, wo wir runtergefahren sind von Billy Graham, da von dem Haus oben ab. Und ich denke, das hat das Leben lang gemacht, der Billy Graham. Er hat von seinem göttlichen Arzt geschwärmt, wo eben kann Folgen von der Sünde, oder? Von der Bitterkeit, vom Hass, wo das kann heilen, wenn man sich ihm zuwendet. So ist dann auch bei mir, ich habe Antibiotika bekommen und das ist dann gesund geworden, die ganze Geschichte, die Borreliose. Ist dann weg. Und ich denke, Ja, das ist ein Ehepaar, vor allem seine Frau, habe ich jetzt wenig gesagt, seine Frau, auch jemand, der wirklich nahe bei Gott gelebt hat, auch zerbrochene Menschen, in Zerbrochenheit sehr Gnade gelebt hat. Sie hat ein besonderes Herz gehabt für Menschen auf der Schattenseite vom Leben. Und sie hat ihnen wirklich etwas gezeigt von der Liebe von Gott, ohne die Wahrheit irgendwie unter den Tisch zu wischen. Ich glaube, das ist ein Ehepaar, wo die Worte und die Liebe optimal kombiniert haben. Und das habe ich versucht, mit dem Buch Ruth und Billy Graham, ein Ehepaar verändert die Welt, versucht darzulegen. Und ich freue mich einfach über die vielen, vielen guten Echo, die jede Woche überkommt von verschiedenen Leuten, gerade auch von Frauen, auch viele von Frauen, die sagen, das hat mich sehr ermutigt, das Beispiel von dem Ehepaar.
Von ihrem Bürotisch habe ich gesehen, die englische Version.
Richtig, ja.
Wann kommt die raus?
Ja, die ist jetzt, letzte Woche ist eine Vorkopie, haben wir gedruckt, 100, wo jetzt auf Verlag gehen. Es gehen zwei Verlage, sind interessiert, englische, und sie haben auch so eine Vorkopie gewünscht. Man kann es besser lesen. Und ich hoffe, dass in diesem Jahr auch die englische Buch rauskommt. Das ist noch ein Drittel länger. Es ist auch updated. Wir tun das deutsche Update jetzt gerade für die dritte Auflage. Und mich hat sehr gefreut, dass letzten Samstag habe ich einen amerikanischen Bibelschulleiter getroffen, der in der ganzen Welt verschiedensten Bibelschulen lehrt. Und er hat das Buch gelesen, als Manuskript, und hat gesagt, ich habe den Heiligen Geist gespürt, als ich das gelesen habe. Er ist gar nicht so ein charismatischer, oder, der so Wort würde brauchen. So, ich weiß nicht, ob Sie es verstehen. Und er hat gesagt, ich habe den Heiligen Geist gespürt. Und er hat gesagt, ich möchte 5'000 und bis zu 10'000, hat er am Schluss gesagt, möchte ich einfach den Theologiestudenten weitergeben. Und ich das selber noch finanzieren. Also für mich ist das eine grosse Ermutigung, weil ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe das Buch nicht schreiben und habe gesagt zu meiner Frau, wenn ich je ein Wort brauche, von Gott direkt oben ab, dann jetzt. Weil wie soll ich ein Buch schreiben, ich kenne ihn ja kaum und wer bin ich? Und dann nach einer gleichen Woche kommt eine amerikanische, eine schwarze Frau von New York auf mich zu und sagt, ich habe ein Wort für sie. Und dann hat sie gesagt, sie müssen ein Buch schreiben. Und das wird als Textbook für theologische Fakultäten gebraucht werden. Dann habe ich gesagt, wie soll ich? Ich bin ja nicht einmal selber Theologe. Je, so ein Buch schreiben. Ja, das hat mir keinen Sinn gemacht. Wo der Samstag der Mann das sagt, von sich aus, da hat meine Frau spontan angefangen zu brüllen. Hat mich daran erinnert, an das Wort, dazu mal, von dieser Frau, die mich gar nicht gekannt hat. Und jetzt, nach Jahren, wird es jetzt wahr, dass das Buch eben für Theologiestudenten gebraucht wird. Und das ist für mich schon ein Wunder, weil ich ja eben selber nicht Theologie studiert habe, allerdings viele theologische Bücher gelesen in der Zwischenzeit. Das ist auch ein bisschen mein Hobby, zu lesen. Meine Mutter ist Bibliothekarin und da habe ich auch ein bisschen gehört von meiner Mutter.
Neben dem Buchprojekt haben Sie ja sehr viele evangelische Projekte im In- und Ausland initiiert und realisiert. Welches waren die wichtigsten für Sie gewesen?
Ja, das ist schwierig. Das muss Gott entscheiden. Ich würde sagen, ich habe immer versucht, Christen zusammenzubringen. Das war mir das Anliegen, auch auf den Dankbossen Betttag. Sind wir 50 Leiter, wo wir einfach auch möchten beten für unser Land, auf der Meilisalp. 3 Tage auf den Dankbossen Betttag, wo evangelische, katholische und freikirchliche Christen zusammenkommen und beten. Das ist sicher das Anliegen auch bei den Explo-Konferenzen. Darum habe ich auch mitgewirkt am Christentag, zweimal als Programmleiter, bei den letzten zwei. Einmal ja, wo wir auch Fahnenträger von jeder politischen Gemeinde sich entschieden haben, zu beten für ihre Gemeinde. Das ist sicher etwas, was immer wichtig ist, die Einheit zwischen den Christen zu fördern. Weil dem sind wir auch kräftig. Und Jesus hat selber gesagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass er meine Jünger sind. Johannes 13, Vers 34. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Aber jetzt rein äußerlich gesehen, denke ich, ja, wenn so ein Land aufgeht wie Kuba, wo man das Evangelium kann, wie ein Kulturhäuser zum Beispiel über Film, wie die Zuflucht von der Corrie ten Boom, oder, verbreitet, dann ist das schon ein besonderes Wunder. Die Religionsministerin hat mir persönlich gesagt, ich sage Ihnen, warum ich sie unterstütze. Weil es hat mich Wunder genommen, dass wir in einem kommunistischen Land können mit über 500 Pferden zusammenarbeiten. Dann hat sie gesagt, ich unterstütze sie, weil sie Kirche von jedem Hintergrund unterstützen. Die evangelische, katholische, Baptisten, Pfingstler. Sie tun Kubaner unterstützen. Bis jetzt haben wir immer Leute gehabt, Baptisten, Baptisten unterstützen, Pfingstler, Pfingstler, Katholiken, Katholiken. Und sie tun Kubaner unterstützen. Darum unterstützen wir sie und geben wir das Recht, dass sie dürfen als, also ihre Mitarbeiter, als Missionar akkreditiert sind. Und sie haben das Recht bekommen, für ein Occasion-Auto zu kaufen. Eines von den besseren in Kuba, das kann ich Ihnen sagen. Und so haben wir dann können auch einen Teil vom Lohn weitergeben, Kindernahrung. Wir haben Bücher, Material, über 3 Millionen so Schriften sind über Gemeinden verteilt worden in der Zwischenzeit. Ja, in einem sogenannten kommunistischen Land, wo plötzlich Türen aufgehen, da müssen wir sagen, das ist ein Wunder. Oder jetzt sind nepalesische Leiter bei uns gewesen, 2 Tage bei uns gewohnt. Vor 9 Jahren sind meine Frau und ich auf Nepal, nachher auf Bhutan. Und in gewissen Völkern haben wir überhaupt keine überzeugten Christen gekannt. Und in diesen 9 Jahren, jetzt durch, vor allem durch die Arbeit und Mission von einheimischen Kirchen, unterstützt für uns Wohlverstand, aber hauptsächlich durch einheimische Christen, sind jetzt etwa 15 Völker, die vorher keine Kirche da waren, sind erste mindestens Hauskirchen entstanden. Ein paar Orte sogar richtige Kirchen mit einem Gebäude. Und da muss ich sagen, das ist ein Wunder. Mir ist aber bewusst, dass die, die vorher gewirkt haben, über Jahrzehnte und gebetet haben und gesagt haben, mindestens so wichtige Dienste haben, wie mehr, die es einfach ernten können. Manchmal tun wir auch säen. Das muss ich auch sagen, gehen wir in ein Land. In Nordkorea sind wir schon seit dem 95 am Säen. Vor allem möchten wir Gottes Liebe zeigen durch Mithilfe in der Ziegenzucht und Bewirtschaftung, Käse herstellen, Joghurt herstellen, Modellfarmen öffnen. Wir sehen jetzt nicht Frucht in Bezug auf Menschen, die zum Glauben kommen. Oh, aber ich bin überzeugt, irgendjemand, man kann da mal die Ernte, was da an Gottes Liebe gesagt ist. Wo die, wenn das aufgeht, dass Menschen sich daran erinnern und sagen, ich möchte den Gott auch kennenlernen. Oder? Und so tut man manchmal säen, man sieht nicht viel, manchmal tut man ernten, das spielt an sich gar keine Rolle. Es gibt Zeit von Saat, es gibt Zeit von Wachstum und von der Ernte. Und ob jetzt das Kuba, wo man jetzt mehr ernten kann, oder Nepal, Himalaya, Bhutan, oder in das Nordkorea, wo wir immer noch am Säen sind, oder ohne viel äußerlichen Erfolg, oder auch rein praktisch, es ist immer noch Hungersnot, obwohl die Ziegenpopulation für sich versiebenfacht hat. In diesen 17 Jahren ist beides wichtig. Man muss das machen, was Gott uns zeigt.
Das sind alles Beziehungen, die sie aufbauen. Und in ihrem Buch schreiben sie auch, dass eine gute Beziehung auf der Barmherzigkeit aufbaut. Ja. Wie können sie das in ihrer Tätigkeit mit einbringen?
Also, mir ist mal bewusst worden, Jesus sagt ja oft, seid ihr so hart, wie wir kritisieren, wer mehr auch selber beurteilt. Und wenn wir barmherzig sind, erlebt man, können wir auch Barmherzigkeit über. Wenn wir vergeben, wird uns vergeben. Wenn wir aber nicht vergeben, wird auch uns nicht vergeben. Zum Beispiel im Vater unser, oder? Und mir ist bewusst, wo ich kann eigentlich nur bestehen, wenn ich selber barmherzig bin, anderen gegenüber. Denn ich brauche Gottes Gnade und Barmherzigkeit auch. Ich mache immer wieder Fehler, ich versage immer wieder, ich mache nicht mehr Vorsatz, liebevoller zu sein, mehr an andere zu denken und so weiter. Und dann merke ich, nein, ich habe wieder mehr an mich gedacht. Und so lebe ich aus Gottes Barmherzigkeit und Gnade jeden Tag. Und für mich ist es ganz wichtig, dass man auch gegenüber anderen Menschen, zuerst mal gegenüber Geschwisterten von anderen Kirchen barmherzig sind. Nicht das Negative immer betont. Ich meine, wir tun immer das Gute von uns vergleichen mit dem Negativen, so, sogenannten Negativen vom anderen. Das tut es nur auseinanderdividieren. Man sagt, ja, Katholiken sind und so und altmodisch und überhaupt sehr dogmatisch. Und dann sagt man aber, Freikirchen sind wild und haben keine gerade Linien und die Evangelischen sind steril und blutleer und so weiter. Jedem könnte man etwas sagen. Und die Frage ist doch einfach, sieht man den Kristall oder sieht man den Dreck? Oder als Hobbystrahler versuche ich immer, Kristall hinter dem Dreck zu sehen. Und da habe ich schon Sachen mitgenommen, die andere liegen lassen haben. Weil Kristalle sind noch hinter dem Dreck gewesen. Und die anderen haben das nur Dreckhaufen gesehen. Aber als Hobbystrahler sehe ich Kristalle. Und so, übrigens in einem katholischen Buch habe ich letztens gesehen, wo sie das Bild, das ich dann gemacht habe, von einem Kristall vor der Reinigung und nach der Reinigung abgebildet haben. Jetzt weiss ich leider, ich weiss nur noch, der Autor, Urban Gammens, hat das Buch geschrieben. haben mich darum gefragt, ob er das darf machen. Und das ist für mich wie ein Bild. Das ist wie ein Bild, ja, dass wir in den Menschen Kristall sehen. Und dann auch das in sie hineinlehren. Sagen, da kannst und du bist gut und Gott hat einen guten Plan und Gott liebt dich. Und so verändern sich dann auch die Menschen. Niemand will doch einfach sündigen. Aber wenn wir immer nur sagen, wo sie überall sündigen, das hilft ja niemand. Dann, wenn wir alle sagen, ich sollte weniger essen, dann esse ich nicht weniger, oder? Aber wenn jemand sagt, ja, du siehst schon gut aus oder bist freundlicher geworden, das hat mir letztens etwas gesagt, dann hilft mir das, noch freundlicher zu werden. Und ich denke, das ist wichtig, dass man andere ermutigen zum Guten. Und das ist, Barmherzigkeit heisst für mich, dass man auch zudeckt die Fehler vom anderen und das Positive betont und fördert. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig für Beziehungen, dass man im Grundhaltung nicht Fehler beim anderen sehen, sondern im Fördern versuchen.
Ja. Wenn ich ein bisschen auf die Organisation nochmal eingehen, Campus vor Christus, nach welchen Kriterien wählen Sie die Leute auswählen für Ihre Organisation? Weil Sie sind jetzt bald 30 Jahre in dieser Leitung und sehr erfolgreich.
Also, zuerst ist sicher mal immer die Frage, ist das Berufung bei uns? Es kann sehr wohl sein, dass jemand sehr begabt ist, aber bei uns am falschen Ort ist. Und das ist wichtig, dass mehr als Arbeitgeber wie die Person selber eine Berufung spürt für die Aufgabe. Denkt, wenn man Berufung spürt, dann kann man auch durch schwierige Zeiten durchgehen. Wir haben ja alle den gleichen Lohn, also abhängig vom Anzahl Kinder und so weiter, Zivilstand, aber grundsätzlich alle den gleichen Lohn. Und das ist mit dem kann man leben, aber es ist nicht ein riesen Lohn. Also man muss eine Überzeugung haben für die Sache. Die meisten gehen doch auch finanziell etwas hin, wenn sie zu uns kommen. Und dann schauen wir ganz fest auf die Lernbereitschaft. Also wir schauen nicht, wie tief ist jetzt schon der Glaube, sondern möchte er, dass sein Glaube wächst, möchte er lernen. Denn es gibt auch Leute, die das Gefühl haben, sie haben die Weisheit und den Glauben mit dem Löffel gefressen. Ich habe das Gefühl, das ist die grösste Gefahr, wenn wir das Gefühl haben, wir haben alles. Wenn wir aber die Haltung haben, ich bin noch in vielen, am Versäger, am Wachsen, ich bin noch ein Baby, aber ich möchte wachsen. Ist das die beste Voraussetzung, zum Wachsen und zum anderen helfen? Wir müssen nicht sagen, was alles da gut ist. Manchmal hilft mehr, dass wir dem anderen sagen, ich erlebe Gottes Gnade, obwohl ich da und da versäge. Und das hilft dem anderen, dann auch die Gnade zu packen und das Gebet und das Studium von der Bibel ernst zu nehmen. Und so habe ich das Gefühl, das Wichtigste, was wir schauen, will er wachsen im Glauben? Oder wir sagen, im Lernen, ist er lernbereit? Und dann ist auch wichtig, dass wir schauen, wie soll ich denn sagen, was ist seine tiefste Motivation? Ist die Motivation, irgendwie einen Eindruck zu machen? Irgendwie, wenn ich in einem christlichen Missionswerk arbeite, dann bin ich ein richtiger Christ. Das ist nicht gut. Aber ist die Motivation, dass ich mit meinen Gaben anderen dienen und wachsen, dann ist es gut. Also das sind so die Sachen, die wir prüfen. Und wir haben schon zu hochbegabten Leuten haben wir ein Nein gesagt, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben Leute angenommen als Mitarbeiter, die noch viel, viel höher hatten, aber die in der Zwischenzeit zu wunderbaren Perlen hergewachsen sind. Ja. Also ich zum Beispiel, ich sage jetzt gerade einmal, ich war so ein Fall gewesen, in Deutschland, haben wir ein Interview gehabt, wo es um meine Mitarbeit gegangen ist. Es war ein Schweizer und zwei Deutsche, ein Deutscher und ein Amerikaner, weil ich gerade in Deutschland war, bei diesem Mal. Und wir hatten ein Interview gehabt, und ich habe offensichtlich ein paar falsche theologische Antworten gegeben. Ich kann mich erinnern, dass ich gesagt habe, auf die Inspiration von der Bibel, die Bibel ist Gottes Wort, in dem sie dazu wird, Karl Barth zitiert. Auf jeden Fall haben sie am Schluss geschrieben, eher nicht für einen geistlichen Dienst geeignet. Das war eine Zusammenfassung von dem Interview. Das habe ich dann 7 Jahre später, als ich Leiter wurde, habe ich dann die Files dann gesehen. Aber der Schweizer Leiter, Ben Jakob, über den gleichen Jahrgang wie ich, der hat irgendwie mein Herz gesehen und gesagt, ja, das ist schon noch in vielem ein bisschen eckig und so. Aber mindestens wird er wachsen. Und er hat Glauben in mich investiert. Und ich bin bis heute dankbar, dass er den Glauben in mich investiert hat.
Ja. Und Sie sind geführt oder respektive erfüllt worden vom Heiligen Geist.
Das ist entscheidend. Das ist sehr entscheidend.
Schön. Ja. Herr Nüsch, Ihre Ausführungen sind hochspannend und sehr bewegend und Sie könnten uns sicher noch ganz viel erzählen. Aber langsam neigen wir uns am Ende zu von unserem Interview. Jetzt gibt es irgendetwas, das ich nicht angesprochen habe, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch möchten, mit auf den Weg geben?
Ja, mir ist einfach wichtig, dass wir bis ans Lebensende unsere Beziehung zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel und zum Heiligen Geist wachsen. Und dass wir das Wort Gottes lesen. Und auch immer wieder beten, rette zu mir durch die Bibel. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir nicht nur aus zweiter Hand das nehmen. Es ist auch wichtig, dass wir Predigten gehen, in die Kirche gehen, ganz wichtig heutzutage. Dass wir auch in einer Kleingruppe vielleicht mit anderen zusammen, zum Beispiel Alpha-Kurs, Alpha-Life-Kurs besucht oder so, das ist ganz für sehr viele hilfreich gewesen. Aber dass wir einfach die Haltung haben, wir können wachsen bis zum Schluss, auch wenn wir jetzt nicht wachsen in der Verantwortung. Ich gebe in ein paar Jahren meine Verantwortung ab. Ich komme jetzt ins Pensionsalter rein. Aber ich würde sicher nie das Christi abgeben. Oder, ja, wie ich soll sagen. Also ich würde hoffentlich bis ans Lebensende versuchen, ein Zeugnis zu sein für Jesus Christus, ein Positives. Und anderen Menschen zu helfen. Auch wenn ich nicht mehr so gewaltige Sachen immer in alle Länder reisen kann. Mit Gebet kann man die Welt verändern. Und vielleicht habe ich dann einfach mehr Zeit zum Gebet. Oder für das persönliche Gespräch mit jüngeren Leitern. Jetzt schon verbringe ich vielleicht ein Drittel von meiner Zeit mit jüngeren Leiterinnen und Leitern, die zu uns kommen. Und einfach wollen wissen, ja, warum, dass wir schon fast 40 Jahre verheiratet sind und immer noch fröhlich und frisch. Oder warum, dass wir im Glauben stehen oder haben wir erlebt haben oder mit Fragen kommen. Viele Leute um die 30 Jahre alt, die Fragen haben, lohnt sich noch zu heiraten? Und man betet auch viel mit Leuten, die eine schlechte Kindheit erlebt haben, die das ablegen wollen. Und das ist auch, das ist jetzt nicht etwas Grosses. Das sind viele kleine Sachen, aber die sind sehr erfüllend. Und das kann man auch noch machen, wenn man alt ist. Und so würden wir auch noch geistliche Mütter und Väter sein, auch noch im Alter, für jüngere Leute, die das nie erlebt haben, die vielleicht nicht einmal einen richtigen Vater oder Mutter erlebt haben, wo man den Namen verdient. Und das kann man auch noch mit 90.
Nun zum Abschluss, Sie sind ja jetzt über 40 Jahre verheiratet mit dem Vreni.
Ja, knapp 40.
Oder knapp 40 Jahre. Was ist das Erfolgsrezept?
Viel reden miteinander. Wir tun viel reden miteinander. Wir tun auch viel beten, aber nicht so jetzt, sondern einfach. Wenn es kommt, dann beten. Wir reden oft und dann beten. Oder oft in der Nacht. Jede zweite Nacht, würde ich sagen, durchschnittlich. Wir verwachen, dann wir miteinander reden und dann irgendetwas, was wichtig geworden ist, einfach Gott herlegen im Gebet. Oder dann danken, dann ein Lied singen. Unkompliziert sein. Und dann viel loben einander. Ich viel sagen, was gut ist, gut gekocht und super gemacht. Und hin und wieder muss man mal um Vergebung bitten, wenn man mal etwas Liebloses rausgefahren ist. Oh, das tut mir leid, das war nicht so dahin. Ah ja, ist schon gut, schon gut. Es ist einfach, investieren ineinander. Auch da wieder den Kristall sehen und nicht den Dreck. Auch bei der Kindererziehung. Das Wichtigste ist, Kind lieben und loben. Und wie im Tessin war, als ich das einmal weitergegeben habe in einer Gruppe, und dann bin ich noch eine Sonntagszeitung kaufen. Sollte man an sich nicht, wahrscheinlich aber auf Locarno haben. Und dann steht die wichtigste Erkenntnis der Pädagogik: Loben und Lieben. Und wir haben so gelacht. Es ist wie eine Bestätigung einfach durch ein ungewöhnliches Medium. Es ist wirklich, es geht um das, dass man liebt und lobt. Das müssen wir immer wieder lernen. In der Betriebspsychologie an der Hochschule St. Gallen haben wir gelernt, mindestens 7-mal so oft loben, wir kritisieren. Und manchmal macht man es eben umgekehrt, man kritisiert vor allem, oder? Statt loben. Und ich muss sagen, gerade der eine Sohn, der jetzt auch bei uns arbeitet, im Missionswerk, der Daniel, ist mir da ein riesen Vorbild. Der ist so positiv. Der lobt mich immer wieder. Und wenn ich mal anfange, wieder ein bisschen kritisieren, sage ich, Sepp Kielen, dann muss man schon ein bisschen aufpassen und Sepp und so, sagt der Papa, ist das wirklich nötig jetzt gewesen, dass du das sagst? Dann merke ich wieder, nein, ist überhaupt nicht nötig gewesen, ich habe nur Misstrauen gesagt. Also, Kinder sind auch ein Segen, indem sie einem aufmerksam machen auf Schwächen. Und so gehen wir auch einen Weg mit den Kindern, auch wenn sie jetzt nicht mehr daheim sind, sie kommen immer gerne wieder heim, wo wir dann einfach auch voneinander lernen können.
So schön. Danke vielmals, Herr Nüsch, für Ihre Zeit und das sehr gehaltvolle und differenzierte Interview. Man spürt richtig den Heiligen Geist. Danke vielmals. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, auch Vreni und Ihren Kind und Ihrem Unternehmen weiterhin viel Gottessegen. Und mögen Sie weiterhin vom Heiligen Geist im Herzen erfüllt werden und das auf die ganze Welt heraustragen können. Und Jesus Christus soll auch Ihr Unternehmen segnen. Und das, wie Sie das gesagt haben, Ihren Worten mit dem Babychrist, dass aus diesen Babychristen überzeugte Christen wachsen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und die Botschaft einfach können austragen in der ganzen Welt.
Ich wünsche auch Ihnen, wie Ihre Tätigkeit am Radio, dass ein Haufen Kristall heranwachsen, indem sie ermutigt werden, eben Zuhörer und Zuhörerinnen ermutigt werden, auf Gott zu schauen, nicht auf das Negative und auch bei den Menschen das Positive, den Kristall zu fördern, nicht den Dreck zu sehen. Danke vielmals auch meinerseits.
Danke, Herr Nüsch. In dem Sinn möchte ich wieder zurückgehen zu Radio Maria und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören von Radio Maria.